Bin ich online? Okay. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir Jimmy Hong und in zwei Wochen haben wir Heilungsgottesdienst. Dazu möchte ich auch nochmal kurz ein paar Erklärungen geben. Wir sind so dankbar, dass Gott immer noch heilt und wir erleben auch immer ständig Heilung in unseren Gottesdiensten. Und wir wollen aber in zwei Wochen nochmal ganz besonders da einen Schwerpunkt legen. Und ich möchte gerne, dass ihr auch nochmal versteht, wenn wir Heilungsgottesdienste anbieten in unserer Gemeinde, dann tun wir das ohne Druck. Wir sind nicht der Meinung, dass wenn Gott heilt, dass das sehr stark von uns abhängig ist oder von unserem Glauben oder ob wir genug oder stark genug geglaubt haben. Heilung ist ein Geschenk aus Gnade. Amen. Deswegen möchte ich hier allen Druck rausnehmen. Und auch wenn Menschen chronisch krank sind in unserer Mitte oder vielleicht behindert sind, dann möchte ich einfach, dass diese Menschen wissen in unserer Gemeinde, dass Gott sie liebt, auch wenn sie noch in diesem Prozess der Krankheit sind. Denn Heilung ist auch nicht abhängig von unserer Tugend oder ob wir gute oder schlechte Menschen sind. Gott liebt uns, das wissen alle Väter und Mütter. Wenn unsere Kinder krank sind, wir würden alles für sie geben, okay? Und dann schimpfen wir sie nicht noch aus, warum bist du krank? Das ist alles Quatsch, das ist alles Religion. Und deswegen möchten wir euch hier auch nochmal einstimmen, dass dieser Heilungsgottesdienst ein Gottesdienst sein wird, wo Gottes Kraft und Gottes Heilung offenbar wird, aber vor allen Dingen auch seine Liebe und Gnade. Das ist mir immer so ganz, ganz wichtig, dass wir eine inklusive Gemeinde werden, wo immer mehr auch Menschen sich wohlfühlen, die behindert sind und die chronisch krank sind und trotzdem die Kraft Gottes in Anspruch nehmen können. Soweit dazu. Ja, ich möchte heute beginnen mit einem kleinen, wie soll man sagen, Geschmacksprobe. Und zwar möchte ich im November anfangen, eine Predigtreihe Krisenfest, so wird sie heißen, ich glaube 4, 5 Teile. Ich möchte heute über ein schwieriges Thema sprechen, und zwar, wie wir in Krisen sogar Kraft gewinnen können. Und mein erster großer Punkt ist, und ich glaube, das ist für viele Gläubige einfach aktuell, gehen Christen eigentlich durch Krisen? Können Christen eigentlich Probleme haben? Warum frage ich das so provozierend? Das werde ich gleich nochmal erklären. Aber zunächst möchte ich gerne mit euch nochmal Gottes Wort lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11 und die Verse 32 bis 37. Und da heißt es hier, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen und im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Wow. Ich möchte uns fokussieren auf diesen Vers 34. Die durch Glauben aus der Schwachheit Kraft gewann. Das ist so der Fokus, den ich heute nehmen möchte. Wie können wir eine andere Position einnehmen zu unserer Krise? Und ich bin überzeugt, dass viele, viele heute hier sind, die mitten in einer Krise stecken. Wie können wir vielleicht eine andere Sicht, eine andere Position einnehmen gegenüber dem Problem, was uns im Moment so viel Sorgen macht? Vielleicht bist du sogar heute Morgen mit Sorgen damit aufgewacht. Wie können wir vielleicht sogar eine Position einnehmen, dass wir erkennen, dass Gott sogar diese Krise benutzt in unserem Leben, dass wir sogar Stärke gewinnen daraus? Und wir sind immer noch so gesegnet. Ich weiß nicht, ob ihr gesegnet war. Ich war auf jeden Fall gesegnet von den Gebetstagen von Gabi Wendland, die uns hier in einer kühnen, in einer wirklich fröhlichen Art und Weise dargestellt hat, dass Krisen in unserem Leben auch eine Chance sein können, neue Gelegenheiten von Gott zu erleben. Und auch Paulus sagt das in 2. Korinther 12, Vers 10. Da sagt er hier, und so trage ich alles, was Christus mir auferlegt hat, alle Misshandlung und Entbehrung, alle Verfolgung und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wow. Hier ist jemand, der wirklich durch Probleme gegangen ist. Ich weiß nicht, wie oft gefoltert, ausgepeitscht, schiffbrüchig, gesteinigt. Einmal wurde er so stark gesteinigt, da haben sie ihn bewusstlos aus der Stadt geschleift. Dann ist er aufgestanden, hat weitergepredigt. Dieser Mann war absolut krass. Der hatte Probleme, solche Probleme möchtest du nie bekommen. Aber er sagt, ich weiß etwas, dass meine Probleme, dass meine Schwachheit, dass meine Krise eine Quelle ist der Kraft. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und eigentlich heißt Krise aus dem Wort, aus dem griechischen Wort, heißt eigentlich Entscheidung. In einer Krise ist ein Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden können, dass etwas Neues passiert in unserem Leben. Krise ist eine Zeit der Prüfung. Alle, die hier Schüler sind oder Studenten, die mögen dieses Wort nicht, nicht wahr? Aber Prüfungen sind manchmal wichtig. Ich bin auch ein Mensch, ich kann einfach nur unter Druck arbeiten, nur unter Termindruck. Und so war ich früher als Schüler sowieso. Ich habe nur gelernt, wenn da kam eine Arbeit. Das heißt also, Prüfungen sind ein Stück weit eine Hilfe für uns, dass wir uns verbessern, dass wir testen, bin ich gewachsen in Christus? Reagiere ich immer noch so wie bei meiner letzten Anfechtung? Bin ich schon etwas gewachsen? Bin ich stärker geworden in Christus? Und Krisen sind auch Zeiten, das weiß jeder von uns, der schon mal einen Unfall hatte. Oder ich bin letztens hier unten bei der Marienforster Kirche von einer Omi vom Fahrrad auf die Hörner genommen worden und dann bin ich durch die Luft geflogen. Es war ein wunderbares Erlebnis, wie Jason Statham durch die Luft geflogen. Das Fahrrad überschlug sich irgendwo so und ich war sofort auf meinen Beinen und dann habe ich diesen Adrenalinstoß erlebt. Kennt ihr das auch? Und ich habe gedacht, ich bin geheilt in Jesu Namen. Wir haben noch schnell ein Video gemacht von jedem. War alles Quatsch, nicht wahr? Hat die Polizei gesagt, es ist alles Quatsch. Und weil ich hatte keine Zeit, ich muss unbedingt zum Termin. Und ich war so voller Adrenalin, ich habe die Schmerzen nicht gespürt. Und als ich nach Hause gegangen bin, dachte ich, oh, mein Fuß ist kaputt. Aber im ersten Moment habe ich eine Kraft entwickelt durch dieses Adrenalin. Das heißt also, Krisen sind auch Punkte in unserem Leben, wo wir Kräfte entwickeln, von denen wir noch nie geträumt haben, die in uns sind. Und weißt du, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde uns damit beschäftigen. Also ich bin noch aufgewachsen mit einer Lehre, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, ich mache auch keinen Aufruf, wer das gehört hat. Auf jeden Fall war das dann immer so, wenn du zu Christus kommst, dann wirst du schön sein, dann wirst du reich sein, dann hast du keine Probleme mehr, dann bist du Mr. Mrs. Superman. Das ist Superwoman. Und wenn dann eine Krise kam oder Probleme kamen, hat man wirklich Stress gehabt. Stress mit Gott. Gott, wo bist du? Ich dachte, der Prediger hat gesagt, mein Weg ist nur wie auf Rosen. Warum habe ich jetzt das Problem? Hast du mich nicht mehr lieb? Das sind so die ersten Probleme. Oder dass wir denken, Gott, wofür willst du mich bestrafen? Was habe ich gesündigt? Diese Gedanken kamen. Aber man war nicht vorbereitet, dass Krisen genau dazu da sind, um uns zu stärken. Ne? Sagt mir mein Sohn auch immer, wie Papa, man kriegt nicht Muskeln, wenn man vor dem Fernseher sitzt. Ja, man muss was tun, man muss in die Muckibude, man muss sich bestimmten Gewichten, man muss sich bestimmten Kräften aussetzen und dann wachsen diese Muskeln. Und im Geistlichen ist es genauso. Krisen sind dazu da, dass wir stärker werden. Das heißt also, wir beantworten die erste Frage, gehen Gläubige durch Krisen mit einem mutigen Ja. Das zweite, Krisen sind dazu da, um uns zu transformieren, um uns zu verändern. Ich glaube, es ist die menschliche Natur, dass wenn wir in einer Krise stecken, wenn wir in einem Problem stecken und viele von euch stecken auch gerade jetzt in einem Problem, dass wir natürlich total fokussiert sind auf dieses eine Problem. Aber wir vergessen oft, dass Gott viel größer ist als dieses eine Problem und dass dies eine nur ein bestimmter Horizont ist. Aber Gottes Horizont ist immer größer. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Traum, eine Vision mit jedem Einzelnen von uns, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Gottes Ziel mit uns allen ist, dass wir seinem Sohn Jesus Christus praktisch das Abbild seiner Herrlichkeit hier auf Erden, dass wir Christus gleichgestaltet werden sollen. In Römer 8, Vers 29 heißt es, die er vorher erkannt hat, hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter allen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Und in Epheser 1, Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit in Liebe zueinander sagen, damit wir alle hinwachsen zu ihm, Christus, das Haupt. Und in Kolosser 1, Vers 15 heißt es, er, nämlich Christus, ist das Bild Gottes, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Steht hier, da ist ein bestimmter Plan. Wir wurden nicht nur gerettet, um in den Himmel zu kommen. Ne? Das wäre viel einfacher gewesen, wenn heute Menschen sich entscheiden für Jesus, bam, gleich Herzinfarkt, ab in die Ewigkeit. Nein, es gibt noch mehr auf Erden. Gott hat tatsächlich auch ein Leben für uns hier auf Erden. Und Gottes Plan mit uns ist, dass wir verwandelt werden in das Ebenbild Christi. Und das ist für den Vater so eine Freude. Es ist eine Freude für jeden Vater, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, dein Sohn ist dir so ähnlich. Und sage, wow, cool, es hat doch geklappt. Amen. Das ist für einen Vater eine Ehre. Wie der Vater, so der Sohn. So freut sich Gott auch im Himmel, wenn wir ihm jeden Tag ähnlicher werden. Und wir sollen in unserem Charakter umgeformt werden. Das ist über Kultur hinaus. Wir werden im November nach Israel fahren und ich freue mich schon auf unseren Besuch in Nazareth. In Nazareth ist diese Geburtskirche und dort ist, das ist so, für mich als internationaler Pastor immer wieder so eine Freude, dorthin zu gehen. Dort sind Dutzende von Abbildungen von Maria mit dem Jesuskind. Und dann gibt's einen afrikanischen Jesus und dann gibt's einen chinesischen Jesus und dann gibt's einen orientalischen Jesus, gibt sogar einen europäischen Jesus. Und in allen Ländern, Jesus ist international. Amen. Jesus ist für jeden individuell. Und es ist nicht interessant, dass wir kein Foto von Jesus haben. Ist in deiner Bibel auch keins, ne? Oder ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Bibel. Aber es ist auch so interessant, wie international Jesus, zum Beispiel für uns Europäer, die wir geprägt sind durch die kirchliche Kunst, für uns hat Jesus immer Vollbart, oder? Bei den Persern, ich war letztens bei der persischen Gemeinde predigen, die haben Jesus immer glatt rasiert. So wie ein echter Pfingstpastor, weil die lieben ihn nicht so mit Salafistenbart. Verstehst du, was ich meine? Es ist interessant, wie Paulus sagt, wir kennen Jesus nicht mehr dem Fleisch nach. Wir wissen nicht mehr, wie er ausgesehen hat, welche Augenfarbe hat, weil Jesus drückt sich durch alle Kulturen aus. Und deswegen können wir auch in der internationalen Gemeinde alle unsere Kultur behalten. Nur in unserem Geist werden wir umgeformt, Jesus ähnlich zu werden. Voll der Liebe, der Geduld, der Friedfertigkeit. Und Gott möchte uns in unserem Geist verändern. Er lässt uns unsere Kultur, damit wir weiter eine lebendige internationale Gemeinde bleiben. Aber in unserem Geist will er uns verändern und will uns mehr Liebe, mehr von seiner Friedfertigkeit, mehr von seiner Geduld geben. Und er tut das, und diesen ganzen Prozess nennt man Heiligung, Umformung in sein Bild. Und er tut das auf ganz außergewöhnliche Weise. Wenn er zum Beispiel in dir etwas Positives, etwas Starkes formen will, dann tut er dich genau und setzt dich genau in Umstände, die genau das Gegenteil davon sind. Ich möchte das erklären. Wenn wir zum Beispiel ein Beispiel nehmen, ich möchte mehr von der Liebe Jesu haben. Also ich möchte das. Dann wird Gott das übrigens nicht hier sonntags im CLW machen. Jetzt bist du überrascht, nicht wahr? Weil im CLW, meistens jedenfalls, oder was ich so höre, sind die Leute eigentlich ganz nett. Ne? Also Leute sagen mir das immer wieder, oh, das ist ja so nett hier, ich bin so nett begrüßt worden und so. Das passiert meistens, man kann auch mal durchflutschen, okay? Aber normalerweise, wenn du in einem Umfeld bist wie im CLW und Sonntag so im Hauskreis, wo alle nett sind, wo alle christlich sozialisiert sind, dann ist es nicht schwer zu lieben. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht anders, als wenn du in deinem Kegelclub bist oder in der Kneipe oder wo bei deinen Freunden, Leute, die dich lieben, das ist nicht schwer, sie gegenzulieben. Aber wenn wir sagen, ich möchte die Liebe Christi haben, dann ist das ein höheres Level. Verstehst du, also im Fußball ausgedrückt, was wir hier spielen, ist Bezirkskreisklasse, okay? Wenn wir in die Bundesliga aufsteigen wollen, was Liebe angeht, dann wird dich Gott in ein Umfeld stellen, wo Leute sehr schwer zu lieben sind. Hallo. Deine Schulklasse, deine Uni, dein Arbeitsplatz, Plätze, von denen du nicht weglaufen kannst. Oh, oh, oh. Du kannst nicht weglaufen von deinem Chef. Du kannst nicht weglaufen von deiner Familie. Und er wird dich zu Menschen führen, die schwer sein werden zu lieben. Jesus sagt sogar in Matthäus 5,44, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Wow. Das heißt, wir werden in Kontakt gebracht mit Leuten, die uns herausfordern werden. Mit Leuten, wo wir normalerweise sagen würden, oh Gott, erlöse mich von diesen Menschen. Hast du schon mal gebetet? Naja, ich mache keinen Aufruf. Oder wenn du ganz anders drauf bist, sogar betest, oh Herr, lass Feuer regnen auf diesen Mann. Nein, und Gott wird deine Gebete nicht erhören. Sondern Gott wird dich dort hinein tun und er wird dich auch da lassen, weil er möchte in dir etwas triggern. Er möchte in dir etwas provozieren. Er möchte diese Liebe bewirken und zwar genau an diesem Ort. Oder denken wir an Freude. Und ich spreche jetzt bewusst von der Freude, die wir in Jesus haben. Amen. Ich spreche nicht von Heiterkeit. Oder ich spreche nicht von gut gelaunt sein. Was Heiterkeit ist abhängig von unseren Umständen. War der Film lustig? War die Party lustig? War das Fest lustig? Waren die Umstände lustig? Dann erzeugt es in mir Heiterkeit. Freude ist etwas völlig anderes als Heiterkeit. Freude, sagt Jesus Christus, ist etwas, was in uns geschieht. Eine Freude, die von Christus kommt. Johannes 17, Vers 13, Jesus spricht über uns, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und diese Freude, sagt Jesus in Johannes 16, 20, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird euch zur Freude werden. Wow. Nehmen wir ein nächstes Beispiel, nehmen wir Frieden. Und du ahnst schon, wo Frieden entsteht, ha? Nicht hier, nein. Da, wo Stress ist, da, wo Streit ist, da, wo absolut alles durcheinander ist, da kommt dieser göttliche Friede. Jesus sagt, mein Friede ist nicht von dieser Welt. Und wir gehen ja regelmäßig nach Tannenbusch und zu den Muslimen. Und vor der Sommerpause bin ich mit meinem Team gegangen. Und dort saß jemand, der sah genauso aus wie Pierre Vogel. Genau der gleiche Bart, auch so ein bisschen rötlich und so. Und in mir war, ich wurde wie ein Magnet dahin gezogen. War einfach so. Ich darf Ihnen von der Liebe Christi erzählen und wir haben eine Diskussion gehabt. Ziemlich laut,
aber nicht aggressiv. Und er hat mich auch am Leben gelassen, war alles okay. Aber innerhalb von einer Minute hatten wir 30, 40 muslimische Jugendliche um uns herum. Ich hatte noch nie so viel Publikum, ich habe mich gefreut. Und nach 5 Minuten kamen 2 Einsatzwagen, Polizei, 5 Polizisten und mich haben sie kontrolliert. So. Was wollen Sie hier? Was machen Sie hier? Auf jeden Fall hatten wir eine tolle Zeit. 2 Stunden Jugendliche haben noch mit uns geredet und so weiter. Ist alles ganz freundlich abgelaufen, auch mit dem Salafisten und so weiter. Auf jeden Fall hat er mir zum Ende noch gesagt, du darfst hier nicht predigen. Und ich habe mich bedankt und vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Aber ich habe natürlich innerlich, hey, wir sind nicht in Irak, wir sind nicht in Syrien, wir sind in Deutschland. Und ich bin nächste Woche wieder genauso fröhlich dahin gegangen. Und nach der Sommerpause, das erste Mal, als ich nach Tannenbusch gehe, sitze ich im Auto und ich hatte solche Anfechtungen. Ich hatte die Hosen voll. Ich hatte richtig Angst und dieser Mann ist mir im Geist erschienen. Du darfst hier nicht predigen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und auf jeden Fall habe ich dann einfach meine Gedanken abgeschaltet und habe meinen Rucksack genommen, bin reinmarschiert. Einfach so, ich bin ja doch immer noch Vierteldeutscher. Einfach da durchgegangen. Und ich hatte so tolle Gespräche. Freundliche Muslime, vornehme Muslime, Jugendliche, die sich sogar bedankt haben, dass ich ihnen die Bibel geschenkt habe, mein neues Buch geschenkt habe und so weiter. Und die ganze Zeit stand ein Weißer, ein Deutscher und hat mich beobachtet. Und ich dachte schon wieder Polizei in Zivil oder was weiß ich. Und dann spricht er mich zum Schluss an und sagt, ich kenne Sie. Ich habe Ihr Buch gekauft. Und Sie machen das ganz toll hier. Sie sprechen mit meinen Schülern. Ich bin nämlich Lehrer im Tannenbusch-Gymnasium. Ich möchte gerne, dass Sie zu mir in meine Klasse kommen und ein Referat halten. Preis dem Herrn. Und ich bin nach Hause und ich bin wie auf Wolken gelaufen, weil einfach, ich habe gesagt, Gott, auch wenn da Ängste sind, aber dein Friede ist stärker. Amen. Preis dem Herrn. Da entsteht dieser göttliche Friede. Ach, eine Anekdote muss ich noch erzählen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Donnerstag waren wir im Bonner Loch, haben wir gepredigt. Ich habe über die 8-Kuh-Frau gepredigt, die Liebe Gottes. Erzähle ich euch ein anderes Mal die 8-Kuh-Frau-Geschichte. Auf jeden Fall ganz viele Muslime, weil der hat mich ins Arabische übersetzt. Ganz viele Araber, die denken dann immer, es geht um Islam. Aber dann geht es auf einmal um Jesus. Also die sind immer ganz verwirrt. Und auf jeden Fall kam dann jemand aus dem Bonner Loch, ein Drogenabhängiger. Und den kenne ich schon. Und der geht dann durch die ganzen Gottesdienst und zeigt mir immer den Stinkefinger, okay? Und ich lache darüber, weil, meine Güte, was ist das Geringste, was wir erlebt haben? Auf jeden Fall ist dann eine Gruppe Muslime auf denen drauf und wollte sich mit dem schlagen. Mitten in meiner Predigt, aber ich habe einfach weiter gepredigt, ist ja egal, was da passiert, immer durch. Und dann hinterher mein Assistent, der ist übrigens dazwischen, Friede, 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 Salam und so weiter. Und dann hat er mir hinterher erzählt, diese Woche, dass die Muslime auf ihn losgegangen wären, weil sie fanden das gut, dass wir über Gott reden im Bonner Loch und wollten dem mal so richtig zeigen, dass man nicht über Gott lästert. Hammer, wa? Ich habe so gedacht, das ist es, was ich an den Muslimen liebe, ist diese Leidenschaft. Natürlich in einer verdrehten Art und Weise, aber da ist ein guter Kern in ihnen. Jesus liebt Muslime. Amen. Preis dem Herrn. So, das heißt, da ist Friede und natürlich auch Geduld. Ihr wisst schon, wo Geduld entsteht. Geduld entsteht genau dann, wenn unsere Gebete nicht erhört werden. Wenn wir denken, das geht nicht vorwärts, es verändert sich nicht, dann kann Gott Geduld wirken. Versteht ihr? Das heißt, Gott hat einen größeren Plan. Wir sind oft fixiert auf unser kleines Problem, auf unsere kleine Krise, aber Gott hat einen größeren Horizont. Gott nimmt deine Krise und verwandelt es in ein göttliches Laboratorium. Amen. Wo wir verwandelt werden und wo Dinge gereizt werden, getriggert werden, provoziert werden in uns, die du nie vorher gedacht hattest, dass sie in dir stecken. Ein göttlicher Adrenalinstoß. So, wie werden wir denn praktisch verändert? Wie werden wir in unseren Krisen praktisch verändert? Ich glaube, Gott benutzt 4 Wege, um uns zu verändern. Als erstes ist natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist verändert uns in sein Bild. Und ich möchte dich immer wieder ermutigen, trink viel Kaffee oder von mir aus auch Tee mit dem Heiligen Geist. Hab eine Romanze nach der anderen mit dem Heiligen Geist. Er verändert uns. Ich sage immer, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und wenn dann der Heilige Geist dein Freund ist, dann kannst du gar nicht anders als dich verändern. Amen. Das zweite ist durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist in uns. Und wenn das Wort Gottes in uns bleibt, dann verändern wir uns durch seine Kraft. Und das dritte ist andere Menschen, Vorbilder. Such dir Vorbilder, Männer oder Frauen, die mit Christus leben, die mit seinem Wort leben. Das kann uns verändern. Und das vierte ist tatsächlich, Gott gebraucht Probleme. Gott gebraucht Druck. Gott gebraucht Schmerz, um uns zu verändern. In 2. Korinther 4, Vers 8 bis 11, da spricht Paulus von einer wichtigen Erkenntnis. Er sagt hier, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. In allem sehen wir keinen Ausweg, aber nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Hörst du dieses Aber? Hey, das ist Paulus live. Er ist da in diesen unauswegsamen Krisen und Problemen und dann wie so ein Boxer. Aber. Verstehst du? Also es ist interessant, wie dieser Mann, was er für eine Mentalität gehabt hat. Er wusste, Krisen sind nicht unausweichlich, sie sind nicht endgültig. Er schleudert ihnen sein Aber entgegen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Und jetzt kommt's. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Warum? Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. So, das war jetzt Elberfelder, haben kein Wort verstanden. Ne? Das heißt also, Paulus hat hier ein wichtiges Geheimnis entdeckt. Das erste, Krisen sind nicht endgültig. Ich schleudere ihnen mein Aber entgegen. Ich weiß, ich bin nicht ohne, im Moment sehe ich keinen Ausweg, aber Gott hat einen Ausweg, ich sehe ihn nur noch nicht. Und das zweite, ich trage das Sterben Christi am Leib, damit etwas geschieht, damit auch das Leben Christi in mir offenbar wird. Hey, was bedeutet das? Ich sag dir, was das bedeutet. Wenn wir zum Beispiel geimpft werden, dann wird, also entschuldige, ich bin nur Laie, aber wir haben ja auch Doktoren unter uns, also deswegen können mich hinterher korrigieren, aber dann wird bei der Spritze, die ja schon eine Krise an sich ist, ne, so eine Spritze, da wird etwas in uns hinein gepumpt und zwar sind das kleine Dosen von Krankheit, wenn man so will, also Viren oder Bakterien in kleiner Dosis und das soll dieses Negative, dieses, wenn man so will, Schädliche, was in uns hineingespritzt wird, triggert, provoziert eine Reaktion unseres Körpers. Da werden Antikörper gebildet. Da wird unser Immunsystem getriggert. Etwas, was vorher nicht da war oder nicht sichtbar war, unsichtbar da war, aber nicht sichtbar war, wird auf einmal provoziert, damit du dann die wirkliche Krankheit, die vielleicht auf dich lauert, besiegen kannst. Paulus hat eine neue Sicht bekommen von den Krisen seines Lebens. Er sagt, es ist wie so eine Art Impfung für mich, damit ich stärker werde für die wirkliche Krise. Jedes Problem in deinem Leben hat eine Bestimmung, wenn sie unter die Kraft Gottes kommt. Josef hat es erkannt. Sogar das Böse, was seine Brüder ihm angetan, und das war hundsgemein. Und ich denke, dass er jahrelang nur fixiert war darauf, dass seine Brüder ihn verraten hat, dass seine Brüder ihn verkauft haben. Aber am Ende seines Lebens sagt er, In 1. Mose 50, 20, ihr habt es für böse beabsichtigt. Gott hat es aber beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wow. Viele Christen glauben, Gläubige gehen nicht durch Krisen. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Ja. Petrus sagt, im 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, so fängt es an, Geliebte ist cool, ne? Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung nicht, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als ob es euch etwas Fremdes wäre. Wie kann ich diesen Vers erklären? Schau. Ihr könnt euch vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber ich kann mich noch ein bisschen erinnern an die ersten Impfungen, die ich bekommen habe als kleines Kind. Oh, was habe ich Angst gehabt. Diese große Spritze, die wurde immer größer. Impfung ist schlimm. Und jedes Kind, glaube ich, schreit oder hat Angst oder was weiß ich. Ich glaube, die Ärzte haben ja ihre psychologischen Tricks mit Teddybären oder keine Ahnung was. Kurz ablenken, bing, schon ist die Spritze drin. Aber normalerweise, ein Kind hat Angst davor, ah, das sticht, das ist groß, eine große Spritze und so weiter. Und wir verstehen nicht, dass es dazu da ist, uns zu schützen. Als ich nach Äthiopien geflogen bin, und zwar dort zu predigen, dann musste ich in meinem Ausweis einen Nachweis haben, dass ich gegen Gelbfieber geimpft bin. Das ist eine Krankheit, wo wir Europäer nicht immun sind. Wir müssen uns impfen lassen. An dieser Krankheit kannst du eventuell sterben, wenn du nicht geimpft wirst. Also brauchst du einen Nachweis. Und ich bin dorthin und ich war ja schon groß. Ich war nicht mehr der kleine Junge von damals. Und ich habe gesagt, Herr Doktor, her mit der Spritze. Verstehst du, was ich meine? Petrus sagt, lasst euch nicht befremden durch das Feuer der Verfolgung, als ob es euch etwas Fremdes wäre, weil wir wissen, es ist nur ein geringes Übel, damit es uns schützt gegen das wirkliche Übel. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt also, Gott hat einen Plan mit jeder Krise. Gott hätte tatsächlich Josef aus dem Gefängnis retten können. Gott hätte tatsächlich verhindern können, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wäre. Jesus hätte sogar jede Sekunde vom Kreuz herabsteigen können und hätte alle platt machen können. Jederzeit. Gar kein Problem. Gott konnte das. Aber Gott hat es nicht gemacht. Gott hat Josef nicht aus dem Gefängnis befreit. Weil es kam der Tag, an dem Pharao träumte und Josef aus dem Gefängnis befreit worden ist und er hat ein ganzes Land gerettet von der Hungersnot. Er hat Daniel nicht aus der Löwengrube gerettet. Ich meine, sie haben ihn nicht gefressen, das ist schon mal positiv, aber trotzdem eine Nacht mit stinkenden Löwen ist nicht angenehm, oder? Aber er hat es zugelassen, damit Nebukadnezar sich zu Gott bekehrt, zu dem wahren Gott und eine Erweckung ausgerufen hat in ganz Assyrien. Und Jesus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, weil er Milliarden von Menschen gerettet hat bisher. Amen. Das ist wunderbar. So, warum gehen wir durch Krisen? Weil Gott einen größeren Plan mit uns hat. Krisen und vor allen Dingen auch unsere eigenen Fehler sind nicht unsere Feinde. Ich habe schon lange mit meinen Fehlern, die ich viel habe, ich habe als Pastor viele Fehler. Ich gebe dir nicht die Telefonnummer von meiner Frau, okay? Aber ich habe viele, viele Fehler, aber ich habe zu meinen Fehlern gesagt, ich werde euch erwählen als meine Lehrer. Amen. Sie sind eine Chance, sie sind eine Tür, dass wir uns weiterentwickeln können. Paulus sagt weiter in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, das gefällt mir immer so, wir wissen etwas, wenn wir in einer Krise sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hammer. Wir wissen. Wir haben Gewissheit. Wir hoffen nicht, oh, ich hoffe, dass es bald hier vorbei ist. Oder wir wünschen nicht, sondern wir wissen. Wir wissen, dass alle Dinge, was sind alle Dinge? Alle Dinge in deinem Leben, das ist zum Beispiel deine Herkunft, deine Eltern. Vielleicht kommst du aus einem Elternhaus, wo du sagst, Gott, warum hast du es zugelassen, dass ich solche Eltern hatte? Was hätte aus mir werden können, wenn ich andere Eltern gehabt hätte? Ich möchte dich ermutigen. Ich ermutige ja immer Christen, fang nicht mit dem Alten Testament an, fang mit dem Neuen Testament an. Dann kommen sie und beschweren sich auch. Hey, ich habe Matthäus 1 gelesen, so, oh Mann, ich war schon müde, bevor ich angefangen habe. Ein Telefonbuch Gottes, der hat den gezeugt und so weiter. Also das ganze Telefonbuch Gottes steht da drin. Und ich sage, pass mal auf, das ist der Stammbaum von Jesus. Und da findest du ganz schillernde Persönlichkeiten. Da findest du eine Prostituierte, die heißt Rahab, Urgroßmutter von Jesus. Da findest du Bathseba, mit der David Ehebruch getan hat, Urgroßmutter von Jesus. Und alle möglichen Leute, schillernde Persönlichkeiten. Und die Botschaft ist, ganz egal, woher du kommst, Gott kann alles zum Guten mitwirken lassen, weil du von ihm berufen bist. Amen. Deine Umstände mögen schlecht sein, negativ sein. Deine Chemie. Hey, was ist unsere Chemie? Vielleicht kennt ihr ihn aus YouTube, den Pastor Nick Vucic. War Pastorensohn, geboren worden ohne Arme, ohne Beine. Mit 10 Jahren wollte er sich das Leben nehmen, weil er dachte, er ist wertlos. Er wird nie einen Job haben, er wird nie eine Frau haben, er wird nie Kinder haben, er wird seinen Eltern immer zur Last fallen. Heute ist er ein Prediger der besonderen Sorte, hat eine wunderhübsche Frau, hat sogar einen wunderschönen Sohn und er predigt in Stadien, vollgepackt mit Tausenden von Jugendlichen, die einen kleinen Fleck haben hier und denken, sie wären die hässlichsten Menschen auf der Erde. Und den predigt er und die heulen alle. Da steht ein Prediger ohne Arme, ohne Beine und sagt ihnen, dass sie schön sind in ihrer Seele. Hammer, wa? Guck mal, hier hat Gott die Chemie, die so negativ war, umgedreht zu einem Segen für Tausende von Menschen. Deine Voraussetzung. Weißt du, ich habe in meinen jungen Jahren habe ich einen Vorbildprediger gehabt. Sein Name war Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth war Klempner. Und er hatte einen fantastischen Dienst. Er hat den Leuten in den Bauch geboxt und sie waren geheilt vom Krebs. Wow, so einen Dienst wollte ich auch immer haben. Amen. Euch mal in den Bauch boxen, das wäre doch mal was. Er hat Tote auferweckt durch die Kraft Christi und ich wollte immer sein wie Smith Wigglesworth. Ich habe gedacht, boah ey, so ein Prediger möchte ich auch mal sein. Und dann habe ich gelesen, dass er nie die Zeitung gelesen hat, sondern nur die Bibel. Also habe ich jahrelang nicht die Zeitung gelesen. Um Jahre nachher herauszufinden, er war Analphabet. Dann habe ich wieder die Zeitung gelesen, okay? Das heißt, er hat die Bibel auswendig gelernt. Er hat das Beste gemacht aus seiner negativen Voraussetzung. Und Gott hat es so zum Guten mitwirken lassen. Weißt du, wenn wir diesen Vers anschauen, Römer 8, 28, Gott wird alle Dinge zum Guten mitwirken lassen. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich esse liebend gern Kuchen. Meine Frau kann total toll Kuchen backen. Und ich habe mal hier so ein paar Zutaten mitgebracht, aber ich verrate euch nicht, welche. Und ich teste euch mal, ob ihr schmecken könnt, welche Zutaten das sind. Kannst du mal bitte schmecken und mir sagen, was das ist? Bitte schön. Was wird das sein, Stefan? Salz. Und was ist das? Mehl, okay. Puderzucker. Ich glaube, es ist Backpulver. Und wie hat es geschmeckt? Ja, okay, naja, also ich finde Backpulver nicht so toll. Und auch Mehl ist ziemlich staubig, ja, und Salz ist auch nicht so toll. Einzige Zutat, die ich glaube, die ich mag, ist Zucker, okay? Schau mal, das sind alles Zutaten, die singulär genommen, einzeln genommen, mögen sie uns nicht gut schmecken. Vielleicht schmeckt dir auch die Situation, in der du im Moment bist, nicht so gut. Aber Gottes Wort sagt in Römer 8, Vers 28, der Gott, den du liebst, für den du dich entschieden hast, der dich berufen hat, wird alle Dinge mitwirken lassen zum Guten. Deswegen haben wir Geduld. Wir essen nicht das ganze Backpulver auf, sondern wir warten, bis der perfekte Bäcker alles miteinander vermengt, alles miteinander liebevoll knetet und dann noch in diesen glühend heißen Ofen schiebt, bis dann alles so weit fertig ist, dass es ein perfekter Kuchen ist. Amen. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, schau nicht auf deine Herkunft, auf deine Umstände, auf deine Chemie, auf deine Voraussetzungen singulär. Schau nicht auf deine Krise singulär, sondern fokussiere dich auf den genialen Bäcker im Himmel. Amen. Er wird dies alles mitwirken lassen zu deinem Guten. Und etwas Wunderbares wird aus deinem Leben geschehen. Amen. Und mein letzter Punkt, wie kann ich Kraft gewinnen aus der Krise? Erster Punkt, ich bin mir bewusst, Gottes Pläne sind immer gut. Jeremia 29, Vers 11, er hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für mich. Ich fokussiere mich auf Gott. Hebräer 12, Verse 2 und 3 heißt es, betrachtet Jesus Christus, damit ihr nicht ermattet. Wir schauen auf Jesus, denn er schaute auch auf das Kreuz, aber er schaute auf die Freude, die vor ihm lag, und achtete nicht auf die Schande. Das Erste, also Gottes Pläne sind immer gut. Amen. Zweitens, ich freue mich und ich preise ihn in meiner Krise. Ich danke ihm in meiner Krise. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, in allem Dank. Das heißt nicht für alles. Natürlich danke ich nicht für die Krise. Ich denke nicht, dass Gott mich bestrafen will mit Krisen oder Krankheit oder was weiß ich. Aber ich weiß, dass Gott durch jede Krise mit mir geht. Amen. Und dass er mich darin verändern wird. Und das Dritte ist, ich weigere mich aufzugeben. Warum? Weil bei Problemen habe ich immer zwei Entscheidungen. Und bei Krisen. Die erste ist, Herr, hol mich sofort hier raus und tröste mich. Oder ich kann beten. Herr, nimm diese Krise und verändere mich in das Ebenbild Jesu. Herr Doktor, hier die Spritze. Ich bin bereit. Und das Zweite ist, sage niemals, warum passiert mir das gerade, sondern ich sage, Herr, ich vertraue darauf, dass die Zutaten, die du mir gegeben hast, die werden mitwirken zu meinem Besten. Und ich danke dir in jeder Situation. Amen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Ich würde gerne noch mit uns zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du absolut gut bist, dass du der perfekte Bäcker bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du aus unserem Leben etwas Perfektes backen wirst, Vater. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, Herr, für deine Kraft, Herr, die heute hier ist. Und ich möchte heute auch eine Einladung geben für Menschen, die sagen, ich möchte heute auch diesen Gott kennenlernen. Ich möchte mich entscheiden, diesen Gott zu lieben, der mich auserwählt hat. Dieser Gott, er hat alles für uns gegeben. Er hat Jesus Christus als unseren Erlöser gegeben. Er ist selber Mensch geworden, Er hat alle Not, er hat alle Pein auf sich geladen. Und er ist am Kreuz für uns gestorben und am dritten Tage auferstanden. Und die Bibel sagt, dass wenn wir an diesen Erlöser glauben, an Jesus Christus, dann werden wir umsonst gerettet. Durch Glauben, durch Gnade, durch Liebe. Und ich möchte heute eine Einladung geben für Menschen, die sagen, vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben, sagen, ich möchte auch eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und ich möchte gerne Jesus Christus als meinen Retter und als meinen Herrn aufnehmen. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich Sie gerne einladen und möchte gerne fragen, wenn hier jemand ist, der sagen möchte, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Retter in mein Leben aufnehmen, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Vielleicht ist jemand hier, der sagen möchte, ich möchte mein ganzes Leben, meinen Schmerz, meine Enttäuschung, meine Bitterkeit möchte ich Gott in die Hand geben. Ich möchte, dass Jesus mich erlöst, dass er mich heilt, dass er mir meine Schuld vergibt. Wenn hier jemand ist, dann würde ich es gerne für Sie beten. Ist jemand hier, der sich entscheiden möchte für Jesus, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, okay. Dann möchte ich jetzt gerne noch einen zweiten Aufruf machen. Ich würde jetzt gerne beten für Menschen, die gerade jetzt in einer Krise stecken, die gerade jetzt in einem unlösbaren Problem sind. Und ich möchte gern für dich beten, dass der Allmächtige, dass der starke Gott deine Position gerade jetzt verändert. Dass du auf einmal erkennen kannst, diese Krise, die beherrscht mich nicht, sondern diese Krise wird beherrscht von meinem mächtigen Gott. Amen. Und ich möchte anfangen, meinen Geist zu öffnen für diese Wahrheiten. Erstens, Gott hat einen guten Plan mit dieser Krise. Das heißt, ich erkenne auf einmal, es ist nicht umsonst, dass ich in dieser Krise bin. Zweitens, ich entscheide mich, statt zu klagen, entscheide ich mich, Gott zu danken in dieser Krise. Und das Dritte, ich entscheide mich, nicht aufzugeben, weil Gott wird mich nicht nur aus dieser Krise retten, sondern wird mich auch dadurch verändern. Und wer das erleben möchte durch den Heiligen Geist, möchte ich einfach bitten, an deinem Platz, öffne einfach deine Hände wie eine Schale und sag, Herr, ich bitte dich, hebe mich über meine Krise empor. Hebe mich über mein Problem, über meine Krankheit, über die schlechte Nachricht, die ich bekommen habe. Und ich danke dir, Herr, dass du mich heute frei machst von allen Sorgen. Weil dein Wort sagt, wir sollen unsere Sorgen auf dich werfen und du kümmerst dich um uns. Halleluja. Vater, so danke ich dir, Herr, dass du heute Menschen füllst mit deiner Kraft, Herr. Mit deiner Vision, Vater, in Jesu Namen sprechen wir zu unserem Berg, sprechen wir zu unserer Krise. Du musst anfangen, mir zu dienen zum Besten, zum Guten, weil ich liebe Gott und Gott hat mich berufen, in Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Halleluja. Danke, Herr. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns diesen mächtigen Gott noch einmal preisen.